Deutschlandfunk Kultur heute.
Eine Ausstellung über Simone de Beauvoir in Bonn. Ein Gespräch über die Gefährdung der Kiewer Museen und die Erinnerungen an Beutekunst aus deutschen Museen sowie ein Vorstoß im Rahmen der europäischen Kulturhauptstädte. Das ist Kultur heute mit Michael Köhler. Heute. Zuerst aber Deathbed. Inszenierung und Choreografie Treadwell Harrell, Kunsthalle Zürich, Schauspiel Zürich. So kurz, so nüchtern klingt die Ankündigung. Deathbed, Toten- oder Sterbebett. Und wenn ich an Heinrich Heine dabei denke, könnte man es vielleicht auch Matratzengruft nennen. Aber es geht hier nicht um romantische Endzeit oder Sichtum, sondern eine tänzerische Performance. Und sowas ist ein Fall für Wiebke Hüster, unsere Kritikerin. Die Inszenierung fragt Frau Hüster nach dem Einfluss von Erinnerungen und Versäumnissen. Ist das richtig vermutet?
Ja, das hat Treadwell Harrell selbst gesagt, dass der Anlass, die Inspiration für diese Performance Deathbed, sein Besuch bei einer großen afroamerikanischen Choreografin des 20. Jahrhunderts war, nämlich Catherine Dunham, die von 1909 bis 2006 gelebt hat. Und er hat sie im Jahr 2006 nicht sehr lange vor ihrem Tod besucht und hatte im Nachhinein, als er begann, über Zusammenhänge, kulturellen Austausch, kulturelle Aneignung, die Frage, wer bestimmt eigentlich, was in die amerikanische Tanzgeschichte gehört, nachdachte und das natürlich auch schon immer einen Einfluss auf sein Schaffen gehabt hat. Da hat er sich selbst begonnen, Vorwürfe zu machen. Er habe sich bei Dunham von der Situation so vereinnahmen lassen und ihr nicht die Fragen gestellt, die er hätte stellen müssen. Und er versucht in diesem Stück, an sie zu erinnern, seine eigene Trauer über diese versäumten Chancen in eine Performance zu gießen. Und ich muss sagen, ich war tief berührt, wie gut das funktioniert hat, welche Energie sich in diesem Raum entfaltet hat.
Verstehe ich recht, wenn ich Ihnen zuhöre, das ist eine Art tanzgeschichtliche Recherche über die afroamerikanischen Wurzeln des modernen Tanzes?
Ja, auf eine Art schon. Also man fragt sich, wenn man das so anschaut, dann fragt man sich, das fragt man sich ja immer, also ich natürlich sowieso, weil ich ja diesen professionellen Tanzverstand habe, den man überhaupt nicht mehr abstellen kann, aber natürlich fragen sich die Zuschauer das auch, wenn man so eine Company sieht von gemischten Leuten mit ganz gemischtem Hintergrund, also manche haben nigerianische Wurzeln, kommen aus London, andere kommen aus Pittsburgh, haben aber schon hier in Europa getanzt. So, welche Stile, welche Techniken, welche Traditionen nehmen diese Körper im Laufe ihrer Laufbahn, ihrer Karriere auf und wie drückt sich das aus? Und bei Treadwell Harrell ist es ja ganz klar, das ist das Voguing. Da sagt er, ja, das war eine ganz tolle Tanzbewegung in den 70er Jahren in den Harlem Ballrooms, gerade von queeren Leuten. Und jetzt reden alle von den 70er Jahren immer als der Geschichte der Judson Church und diese weißen postmodernen Choreografen und Tänzer, Steve Paxton, Trisha Brown, die stehen so im Vordergrund und es ist ganz ungerecht, dass das so vergessen worden ist. Und deswegen baut er das sozusagen in seine Choreografie wieder ein, sehr stolz auf diese Tradition.
Frau Hüster, räumen Sie doch mal eine skeptische Vermutung von mir beiseite. Das greift ethnologische Forschung in der Karibik aus den 30er, 40er Jahren auf, wenn ich das richtig verstanden habe. Ist das nicht, und jetzt werde ich furchtbar kritisch, ein Stück kulturelle Aneignung?
Nein, ganz und gar nicht. Es ist ein Zurechtrücken unserer Kulturgeschichte und unserer Erinnerung. Und ich finde das bewundernswert, wie er das macht. Es ist nämlich eben keine Lecture. Es ist keine Vorlesung. Sie haben nicht das Gefühl, Sie sitzen in so einem Ding drin, wo Sie jetzt sozusagen büßen müssen, Abbitte leisten müssen. Die Sünden Ihrer Vorfahren müssen Sie sozusagen hier wieder gut machen. Nee, überhaupt nicht. Sondern Sie werden hineingezogen in einen tänzerischen Fluss, in einen performativen Fluss, in dem ständig neue Schritte, neue Bewegungen, Drehungen, denen ständig neue Kostüme, neue Ritualhandlungen vollführt werden, vorgeführt werden. Und das ist so faszinierend. Und natürlich ist es absolut richtig zu sagen, man muss an Catherine Dunham erinnern. Ich habe das nachgeschaut und recherchiert. Es gibt überhaupt nur noch 35 Lehrer weltweit, die diese Dunham-Technik unterrichten. Und die ist super interessant, diese Technik. Sie hat nämlich gesagt, ich bin eine moderne Tänzerin, aber ich werfe nicht das klassische Ballett aus meinem Boot, sondern ich finde diese Technik wundervoll und so hilfreich und so interessant. Ich will diese langen, gestreckten Linien, diesen aufrechten Oberkörper Aber ich bringe eben die karibische und sie hat davor auch balinesischen Tanz studiert. Ich bringe verschiedene neue Traditionen da rein und mische das und lasse daraus etwas Neues entstehen. Und zusätzlich, das ist ja so verrückt, zeigt eben Harrell hier in diesem Stück auch noch ihre Faszination, Dunhams Faszination für den Buto-Tanz, also den japanischen modernen Tanz des 20. Jahrhunderts.
Eine Partitur schreiben ist ja das eine und eine Oper aufführen das andere. Hat sie das ästhetisch überzeugt? Mich interessiert sehr, das Ganze findet ja absichtlich im Kunstmilieu statt, ne?
Ja, das ist wundervoll. Also dieser Raum ist so eine große Halle, ein großer Ausstellungsraum der Kunsthalle. Man sitzt auf so flachen, wunderschön bezogenen Matratzen. Ich saß zufällig, also ich saß schon sehr früh da und saß dann zufällig 2 Meter von Harrell entfernt und konnte beobachten, wie er sich Notizen machte während dieser Performance, dann immer wieder eingriff ins Geschehen, auch selber Soli tanzte. Zum Beispiel direkt vor mir ein total wunderschönes Solo, wo er auf den Unterschenkeln und den Knien stand, mit aufgerichtetem Oberkörper, seine Arme wunderschön bewegte. Und diese ganze Performance, es gab so kleine Tische vor den Tänzern, am Boden, vor denen die knieten, das stellte sich dann raus, das waren so die Klavierhocker, die Sitzflächen mit den abgesägten Beinen und das waren so wie so kleine Tischchen, wie bei japanischen Teezeremonien und dort breiteten die eben Gegenstände aus, die ihnen etwas bedeuten, die an jemanden erinnern und so weiter. Und ich fand es hoch beeindruckend. Ich bin mir immer noch nicht ganz klar darüber, was das genau war, aber es war wunderschön.
Sagt Wiebke Hüster über Deathbed, eine Inszenierung und Choreografie von Treacle Harrell, gesehen in Zürich. Bereits 1929, und damit kommen wir zum nächsten Thema, da lernten sich die Schriftsteller Simone de Beauvoir und Jean-Paul Sartre kennen. Und das wurde eine lebenslange Beziehung der neuen, der anderen Art. Als eine Art Popstars des Existenzialismus gaben sie dann in Pariser Cafés rauchend und trinkend Interviews, warum die Existenz der Essenz vorausgehe, warum das Geschlecht nicht nur eins ist und die Begierde ein Vektor und Monogamie sowieso entfremdet. Die Bonner Bundeskunsthalle hat nach monographischen Ausstellungen über Goethe, Hannah Arendt nun eine Show über Simone de Beauvoir zusammengestellt, die Ikone des französischen Feminismus. Und die hat schon früh das bürgerlich-katholisch-französische Lager verlassen. Für ihre Zeitschrift Temps Modern ab 1945, da gewannen sie Michel Leiris und Maurice Merleau-Ponty etwa. Gemeinsam schauten sie so ethnologisch auf Mensch und Gesellschaft. Eine Denkerin und Autorin von großem Rang, das ist sie fraglos. Anja Reinhardt hat sich das Bild angeschaut, das die Bonner Ausstellung von ihr gibt.
Das Café de Flore liegt an einem der großen Boulevards in Paris. Ein typisch französisches Etablissement mit kleinen Bistrotischen und den typischen schwarzen Stühlen. Simone de Beauvoir saß hier ab den 1930er Jahren gerne im ersten Stock, schlürfte stundenlang an einem Café, las, schrieb oder diskutierte. Das Philosophieren, das Nachdenken über die Welt und unser Verhältnis zu ihr sollte in den Straßen und unter Menschen stattfinden. Eine existenzialistische Regel, die von reichlich Zigaretten und Alkohol flankiert wurde. Gleich zu Beginn der Bonner Ausstellung wird dieses Panorama mit 2 überlebensgroßen, im Raum hängenden Fotografien heraufbeschwört. Und gleich zu Beginn wird der Besucherin klar, das waren sehr andere Zeiten, in denen die geistige Elastizität mehr galt als die körperliche. Kuratorin Katharina Krubasik.
Und für ein paar Jahre war das so ein multikulturelles, unheimlich offene Welt, in der sich Schriftsteller, Philosophen, Philosophinnen, Musiker, Musikerinnen trafen, um gemeinsam ein neues Weltbild fast zu entwickeln. Die Philosophie des Existenzialismus, das freie, selbstbestimmte Leben mit allen Gefahren, mit allen Ängsten, die dazugehört, die Simone de Beauvoir und Jean-Paul Sartre formuliert haben in ihren Werken.
In dieser Atmosphäre entstand auch das Werk, das hier der Fixpunkt für eine Betrachtung der Denkerin Simone de Beauvoir ist. Le deuxième sexe, das andere Geschlecht. Eine viele hundert Seiten starke Studie darüber, was die Frau war, ist und sein könnte. Das Buch erschien 1949. Die Rolle der Frau war nicht nur in Frankreich geprägt von den Erfahrungen 2 Weltkriege. In der Ausstellung ist die Erstausgabe des Buches zu sehen, erschienen beim bis heute einflussreichen Verlag Gallimard, dessen Bücher ein minimalistisches Design prägen. Dem an die Seite gestellt sind Faksimiles von de Beauvoirs Notizen oder ihre Korrekturen auf den bereits abgetippten Blättern. Bis auf zwei Büsten de Beauvoirs von Alberto Giacometti reduziert sich das Gezeigte weitgehend auf Bücher, Zeitschriften, Fotos und Filmmaterial. Obwohl der Zirkel der Existenzialisten als freigeistig in jeder Hinsicht galt, obwohl bürgerliche Konventionen wie Ehe oder Treue abgelehnt wurden, obwohl Simone de Beauvoir eine allseits bewunderte Intellektuelle war und obwohl sich die Erstausgabe rasant schnell verkaufte, ist Le Deuxième Sexe
etwas, was wie eine Bombe einschlägt in dieser Zeit, die recht offen ist, aber dennoch geprägt von konservativen gesellschaftlichen Bildern.
So Kuratorin Katharina Grubasik. Diese Ausstellung kreist trotz konsequenter Einbettung in das Zeitgeschehen um die Bedingungen und die Wirkungsgeschichte von Simone de Beauvoirs wichtigstem theoretischen Werk. Ablesen lässt sich das auch an einer Wand mit übersetzten Erstausgaben von Deutschland 1951 bis China 2011. Vor der globalen Frauenbewegung der 70er Jahre waren es vor allem Männer, die das Werk übertrugen und oft auch stark kürzten. Der amerikanische Übersetzer war Zoologe und wohl eher nicht vertraut mit philosophischer und feministischer Theorie. Das Verdienst dieser Ausstellung ist die Erkenntnis, dass Simone de Beauvoir, deren Feminismus in den letzten mindestens 3 Jahrzehnten als unzeitgemäß galt und nur noch im akademischen Bereich eine Rolle spielte, eine ungeheuer spannende Denkerin ist.
Weil Simone de Beauvoir in ihrem Werk viele Fragen aufgeworfen hat, viele Dinge analysiert hat, die nichts an Relevanz verloren haben und die gerade jetzt in den aktuellen Diskussionen, sei es über das Gender-Thema, über Transsexualität, Transgender, immer wieder auftauchen.
Wer keine Angst vor Theorie und Text und schon gar nicht vor Feminismus hat, dem sei diese Ausstellung, in deren Zentrum immerhin ein Lesecafé mit Bistrotischen nachgebildet wurde, unbedingt empfohlen.
Empfiehlt Anja Reinhardt. Der Direktor der Kunsthalle Bremen, das ist Christoph Grunberg. Und er bangt, wie viele andere seiner Kollegen auch, um die Kulturschätze in der ukrainischen Hauptstadt Kiew. Was Kulturgutverlust heißt, das weiß er, stellvertretend für die Geschichte seines Hauses gut. Die Kunsthalle Bremen weiß nämlich, was es bedeutet, Kunstwerke vor einem Krieg in Sicherheit bringen zu müssen, sie aber dennoch dann zu verlieren. Im Zweiten Weltkrieg verbrannte unter anderem ein Hauptwerk der Sammlung Emanuel Leutzes ikonisches Gemälde Washington Crossing the Delaware von 1849, das einfach zu groß war, um es hinauszubewegen. Ich habe Christoph Grunberg zuerst gefragt, welche Sorgen bewegen Sie?
Ich bin nicht selber in Kontakt, aber habe doch vertrauliche Informationen von verschiedenen Museumskollegen in Kiew, in der Ukraine. Und da sind schon schockierende Entwicklungen. Die Kollegen sind verzweifelt. Sie versuchen wirklich zu retten, was zu retten ist, was unter den gegebenen Umständen sehr schwierig ist. Sie versuchen, die Werke von den Wänden zu nehmen, in den Keller oder in den Bunker zu bringen. Und haben einfach sehr, sehr große Angst, was passiert, wenn tatsächlich die Städte bombardiert werden, die Museen angegriffen werden.
Es handelt sich ja um eine ganze Reihe von Museen. Ne? Da ist das Nationale Kunstmuseum, das Museum der historischen Schätze. Da sind aber auch Bauten wie das Goldene Tor, sowas ähnliches wie die Porta Nigra in Trier, sag ich mal, etwas ungeschützt. Das ist eine ziemlich reichhaltige Museumslandschaft, gleich am Wasser gelegen, die sich ja auch als Ziel durchaus eignen würde, wenn man quasi der ukrainischen Seele Schaden zufügen will.
Ich glaube, das ist der springende Punkt, dass es hier natürlich um Kunstschätze geht, neben natürlich dem unglaublichen menschlichen Leiden, der Angst, der Zerstörung, dem Tod, die Flucht. Aber hier geht es natürlich auch um das Erbe und die kulturelle und nationale Identität der Ukraine, die sich natürlich gerade in Museen wie dem Nationalen Kunstmuseum oder dem Historischen Museum manifestiert, wo man natürlich auch wirklich nachverfolgen kann, dass es hier eine eigene Kultur gab, mit eigenen Kunstentwicklungen, mit einer eigenen Sprache. Das ist ja genau das, was Putin versucht zu verneinen und diesem Volk abzusprechen. Und auch aus diesem Grund sind diese Monumente und diese Museen und die Schätze, die in ihnen liegen, so wichtig.
Es ist kein Zufall, dass wir mit Ihnen heute sprechen. Sie sind seit über 10 Jahren Direktor der Kunsthalle Bremen, nach vielen Stationen im englischsprachigen Ausland. Die Kunsthalle Bremen ist sehr traditionsreich, Mitte des 19. Jahrhunderts entstanden. Erweiterungsbauten gab es dann Anfang des 20. und auch Anfang des 21. Jahrhunderts. Aber der Punkt, auf den ich hinaus will, es gab natürlich auch schwere Luftangriffe 1942, Verluste des Kunstbestandes, dann Auslagerungen auf ein brandenburgisches Schloss. Man spricht davon, dass die Verluste der Kunsthalle Bremen mindestens so groß waren oder die größten sind wie die Dresdner Kunstsammlung oder die Stiftung Preußen. Kulturbesitz. Es gibt aber keine Garantie dafür, wenn man Sachen auslagert, dass sie dann geschützt sind.
Im Gegenteil, genau das andere ist passiert, denn sie wurden entdeckt. Sowjetische Soldaten wurden in diesem Schloss in Brandenburg eingelagert und sie haben sich dann bedient. Man sagt sogar, sie hätten sich aus Grafiken, Zigaretten gerollt, also schreckliche Vorstellungen, aber es sind tatsächlich hunderte Zeichnungen und tausende von Druckgrafiken geplündert worden. Sie sind verschwunden. Einige sind zurückgekommen. Wir kriegen immer wieder, werden kontaktiert aus natürlich den, aus Russland, ehemaligen Sowjetrepubliken, aber auch aus Norwegen, Toronto. Und Menschen geben Sachen auch wieder zurück. Aber es ist ein unglaublicher, schmerzlicher Verlust. Wir hatten mal mit Berlin und der Albertina die beste Dürer-Sammlung und die haben wir leider verloren.
Lassen Sie uns Ross und Reiter mal nennen, ohne dabei in Revanchismus oder sowas zu verfallen. Es ist die berühmte Baldin-Sammlung, das war ein Sowjetoffizier, Viktor Baldin. Übrigens Kunstliebhaber, der 350, 60 Zeichnungen mitgenommen hat, Sie haben es schon erwähnt. Bei Versuchen mit Gesprächen mit Bremen dann aufzunehmen in den späten 80er Jahren oder in der Wendezeit, das war ein Unding. Ne? Also Beutekunstverhandlungen 1989, das ging damals nicht, das ging auch bis vor kurzem nicht und im Moment schon mal gar nicht, oder?
Nein, wir leben bereits seit 20 Jahren in einer Eiszeit. Man war ja wirklich tatsächlich sehr, sehr nah dran, vor gut 20 Jahren sich zu einigen, die Sammlung auch teilweise aufzuteilen, einige Werke in Russland zu lassen und in der letzten Minute natürlich auch aus nationalistischen Gefühlen auch einfach der Anspruch, dass diese Werke als Kompensation für die Leiden des Zweiten Weltkriegs in Russland bleiben sollen, sind dann tatsächlich, sind diese Verhandlungen geplatzt und es ist nichts draus geworden. Man hat diese Sammlung, die wirklich fantastisch ist, mit vielen Dürer-Aquarellen, mit der Vorzeichnung von Van Gogh für die Sternennacht, die im Museum of Modern Art hängt. Man hat sie nicht mehr gesehen seitdem, man weiß kaum, wo sie ist, man darf sie nicht sehen. Und das ist ein sehr schmerzlicher und tragischer Verlust.
Nach dem Angriff auf das Atomkraftwerk in der Ukraine kann man sich, glaube ich, an drei Fingern abzählen, dass die russischen Streitkräfte von der Haager Konvention zum Schutz von Kulturgut ziemlich wenig halten, um es mal zurückhaltend zu sagen. Wenn sich dann keiner dran hält, dann ist ja auch nichts mit Sanktionen, die wirksam werden können. Worauf ich hinaus will, das könnte man, wenn überhaupt, vom Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag vorbringen und richten lassen. Wenn das Rom-Statut aber von 1998 von Russland nicht unterzeichnet ist, dann ist auch das alles ziemlich wirkungslos. Oder wie sehen Sie das?
Ja, das Problem ist natürlich, Sanktionen sind ja wirklich weitgehend und auch diesmal, muss man sagen, gibt es eine große Einheit. Man hat tatsächlich gehandelt, aber wenn natürlich die historischen Monumente, die Museen, die Kunstsammlungen zerstört sind, bringt das alles nichts mehr, weil das sind einmalige Werke, sie sind unersetzlich und das ist wirklich auch diese Tragik dieses Konfliktes.
Herr Grunberg, man sagt ja immer so gerne, Kunst ist eine Form von weicher Diplomatie, die aber wichtig ist, weil sie Kanäle aufhält. Was bedeutet die gegenwärtige Situation für die Beziehungen zu Russland? Der Chef der Stiftung Preußischer Kulturbesitz hat ja gesagt, das liegt jetzt erstmal alles auf Eis. Sehen Sie das auch so?
Ja, das ist eine schwierige Situation, weil tatsächlich Kunst und Kultur können ja völkerverbindend sein, sind eine wunderbare Brücke, auf der man sich verständigen kann, wo es Dialoge gibt. Gleichzeitig ist es natürlich im Moment wirklich schwierig zu sagen, wir machen, tauschen weiterhin Leihgaben aus, wir machen Kooperationen, wir machen gemeinsame Forschungsprojekte, die es ja auch mit Russland in den letzten Jahren immer wieder gegeben hat. Die Sanktionen sind weitgehend und da ist es natürlich jetzt schwierig zu sagen, wir setzen uns darüber hinweg, beziehungsweise man arbeitet ja am Ende dann doch meistens mit staatlichen Institutionen zusammen. Und damit hat man auch wieder eine Nähe zum russischen Staat. Also ich kann mir im Moment Kooperationen und Zusammenarbeit Auch wenn man natürlich die Kanäle offen halten sollte, kann ich mir aber sehr schwer vorstellen.
Ich war vor kurzem bei der Dezernentin für den historischen Buchbestand der Kölner Universitätsbibliothek und die haben nach der Flutkatastrophe so einen Hilfscontainer, Hilfsmobil eingerichtet, um Archivbestände im Ahrtal zu sichern. Gibt es so Ideen eigentlich in Ihren Reihen auch mit irgendeiner Form von ambulantem Hilfsmobil oder Ähnlichem oder bin ich jetzt zu blauäugig?
Ja, also ich glaube, gerade bei den großen Museumsverbänden, bei der UNESCO, bei der ICOM gibt es tatsächlich solche Entwicklungen. In gewissem Sinne stehen wir natürlich vor diesem Konflikt auch mit einer gewissen Ohnmacht da, weil man jetzt natürlich als Museumsfachmann doch nicht mehr wirklich helfen kann. Man kann solidarisch sein. Man kann hoffen, dass die Objekte in Sicherheit gebracht werden. Man kann natürlich auch hoffen, dass man Unterstützung geben kann, wenn der Konflikt vorbei ist, dass man Objekte wieder restaurieren kann, wieder herstellen kann. Aber es ist auch einfach sehr schrecklich, wie machtlos man eigentlich gegenüber solchen Konflikten ist.
Fürchten Sie, dass da eine neue Eiszeit eintritt? Also wir haben über die Beutekunst eben gesprochen. Es gab immer wieder Hoffnungen auch auf Lockerungen, die hat die Duma dann zunichte gemacht, dass da jetzt eher noch eine Verschärfung oder Verhärtung eintritt, auch für Verhandlungen, die Sie vielleicht mit Russland führen wollen?
Also unsere Verhandlungen mit Russland in den letzten 20 Jahren haben eigentlich nicht stattgefunden. Die Haltung ist da ganz klar, ist ganz strikt. Ich habe natürlich und muss die Hoffnung haben, dass irgendwann sich das mal lösen wird, dass man wieder ins Gespräch kommen wird, dass man natürlich auch darüber nachdenkt, dass beide Seiten im Zweiten Weltkrieg schreckliche Verluste hatten. Aber im Moment sehe ich da auch überhaupt keine Hoffnung, dass wir wieder da gerade in Frage der Beutekunst und Kriegsverluste in einen Dialog kommen.
Sagt und fürchtet der Bremer Kunsthallenchef Christoph Grunberg. Die Kulturwissenschaftlerin Christina Jakobsen unterhält einen Blog zum Thema europäische Kulturhauptstädte und hat vor wenigen Tagen einen Vorstoß gewagt, nämlich Kiew einen besonderen Status zu verleihen. Und sie habe ich gefragt, was das denn für eine Idee ist.
Die Idee ist, dass die EU symbolisch den Titel der Europäischen Kultur- und Friedenshauptstadt 2022 verleiht. In Anlehnung an den seit 1985 bestehenden Titel der Europäischen Kulturhauptstadt.
Sie sind Kulturwissenschaftlerin, haben gerade ein Buch über die europäischen Kulturhauptstädte gemacht und Sie erinnern mit Ihrer Initiative, Sie haben es auch gerade so beiläufig schon gesagt, an den Ursprungsgedanken von 1985, nämlich nicht wesentlich dem Tourismus oder der Stadtentwicklung zu dienen, sondern dem kulturellen Brückenbau?
Ja, genau. Diese Initiative gibt es, wie gesagt, jetzt schon über 30 Jahre lang. Und man kann sagen, da sind sich eigentlich auch alle einig, dass es so eine Art kulturpolitisches Aushängeschild der EU ist. Also das erfolgreichste und sichtbarste Instrument der Kulturpolitik der Union ist. Und daran wollen wir anknüpfen. Denn schon seit der Gründung steht dabei ein friedlicher Dialog der Kulturen in Europa im Vordergrund. So ist es auch in der Rechtsgrundlage niedergelegt. Und an diesen Ursprungsgedanken der friedlichen Begegnung und eines transkulturellen Dialogs auf unserem Kontinent, daran wollen wir anknüpfen, denn das ist es, was wir jetzt brauchen.
Jetzt wird der kritische Hörer sagen, Moment mal, aber das ist doch gar keine EU-Stadt. Dieses Jahr ist übrigens neben Esch auch das serbische Novi Sad, also auch keine EU-Mitgliedstadt, zur EU-Kulturhauptstadt ernannt worden. Auch Kiew ist, Klammer auf noch, Klammer zu, keine EU-Stadt. Aber sie können EU-Kulturhauptstädte dennoch sein?
Ja, es gibt in gewissen Abständen die Möglichkeit, dass auch Städte, die nicht zur Europäischen Gemeinschaft, zur EU gehören, diesen Titel bekommen können. Das sind dann Städte, die in einem bestimmten Vertragsverhältnis mit der EU stehen, dass sie entweder Beitrittskandidaten sind oder Teil des europäischen Wirtschaftsraumes. Das ist jetzt beides bei der Ukraine nicht der Fall. Deswegen plädieren wir ja auch für eine symbolische Ernennung dieses Titels, der auch zunächst einmal nicht mit finanziellen Zuwendungen verbunden sein muss. Es soll ein symbolisches Zeichen sein. Aber da auch die Kommissionspräsidentin von der Leyen schon betont hat, dass wir die Ukraine als Teil der europäischen Familie sehen, könnte das vielleicht dazu passen. Also es könnte durchaus aussichtsreich sein.
Sie nehmen mir damit schon ein bisschen den Wind aus den kritischen Segeln meiner nächsten Frage, denn ich wollte Sie fragen, bei allem guten Willen, kann das denn mehr als nur ein symbolisches Zeichen sein, eine Ernennung? Denn es kann ja nicht als Einladung verstanden werden oder als Einladung ernst gemeint sein, ihrerseits jetzt dorthin zu fahren und Kulturprogramm zu machen.
Nein, das ist eine symbolische Geste. Das ist ein Zeichen der Verbundenheit, ein Zeichen der Solidarität des Kulturbereichs. Das ist das, was wir formuliert haben und das ist das, was jetzt über 500 Menschen bis heute schon mittragen und mit unterschrieben haben. Für mehr stehen wir zunächst einmal nicht.
Sie haben es gerade gesagt, wer jetzt neugierig geworden ist, wie und wo kann man das zeichnen und wie geht das weiter?
Ja, die Petition läuft über Change.org. Man kann das auch einfach googeln. Call for Kiev as European Capital of Culture and Peace 2022. Und da findet man es direkt und kann das wie bei jeder normalen Petition auch unterzeichnen.
Den Ursprung hat es bei Ihnen oder bei Kulturverbänden oder bei einer Gemeinschaft von Kulturinitiativen? Klären Sie uns auf.
Ja, Sonja Lang und ich sind Kulturwissenschaftlerinnen aus Berlin. Das war unsere Idee, diesen Aufruf zu lancieren. Und es ist einfach ein Teil aus dem ja weltweit doch recht engagierten Kulturbereich, der jetzt seine Stimme erhebt. Es gibt ja zahlreiche Initiativen auch von Museen, Theatern oder Universitäten. Und unsere Ansicht ist einfach, dass jeder seinen Beitrag leisten soll. Ja, jeder das möglichst formulieren soll und Zeichen setzen kann für Frieden und den Schutz der Ukraine und ihrer Souveränität.
Sagt Christina Jakobsen. Über gefährdete Museumsschätze im Ukraine-Krieg haben wir im Verlauf dieser Sendung schon gesprochen und darum geht es jetzt auch in den Kulturmeldungen mit Mascha Drost.
Museen kennen keine Grenzen. Diese Aussage prangt auf der Homepage des Internationalen Museumsverbandes. Mittlerweile wissen wir, dass es sehr wohl Grenzen gibt, Grenzen des Machbaren beispielsweise. Vielen Museen in der Ukraine kann derzeit nicht geholfen werden, das sagte Peter Keller, Generaldirektor des Museumsverbandes im Deutschlandfunk Kultur. Für die Evakuierung von Sammlungen in Städten wie Kiew oder Charkiw sei es wahrscheinlich schon zu spät.
Ich wüsste nicht, wie man da noch Sammlungen wegschaffen kann. Soweit ich weiß, haben Kollegen dort versucht, die Sammlungen zumindest in Sicherheit zu bringen, ins Untergeschoss des Museums, in andere Gebäude mit Stacheldraht zu sichern, auch gegen Plünderungen. Und dann sind aber nach den Berichten auch viele der Kollegen in den Krieg gezogen. Das heißt, jetzt ist auch kein Personal da oder nur wenig, um jetzt noch irgendwie die Sammlungen weiter zu verbringen.
Der Generaldirektor des Internationalen Museumsverbandes Peter Keller. Den Kontakt mit russischen Museen haben viele Institutionen mittlerweile auf Eis gelegt. Russische Künstler werden ausgeladen, gerade der Pianist Denis Mazujew vom Luzern-Festival. Der Dirigent Daniel Barenboim sieht Ausladungen wie diese kritisch. Gegenüber der Berliner Morgenpost sagte er, im Krieg gegen die Ukraine sehe er etwas Mörderisches, einen inhumanen Akt, zu dem wir uns nicht neutral verhalten könnten. Trotzdem fände er es, Zitat, nicht gut, dass man russischen Künstlern automatisch absage. Das seien zumeist Leute, die mit Putin gar nichts zu tun und keine gute Meinung über ihn hätten. Etwas anderes sei es, wenn Putin-Enthusiasten nicht bereit seien, sich in dieser Kriegssituation zu distanzieren. Überzogene Reaktionen gegenüber russischer Kunst und Kultur kritisiert auch Kulturstaatsministerin Claudia Roth. Ich warne vor Tendenzen eines Boykotts oder einem Generalverdacht gegenüber Künstlern und auch allgemein gegenüber Mitbürgerinnen und Mitbürgern, die aus Russland stammen, sagte die Grünen-Politikerin in Berlin. Kunst und Kultur seien universell und die so vielfältige wie reichhaltige russische Kultur sei Teil des europäischen Kulturerbes. Gleichzeitig verwies Roth auf viele mutige Künstlerinnen und Künstler, die sich gegen Putin engagierten. Ihnen gelte unsere Unterstützung. ARD und ZDF setzen ihre Berichterstattung in Moskau vorläufig aus. Man werde von anderen Standorten aus weiterhin das Publikum umfassend über das Geschehen in Russland und der Ukraine informieren. Auch die BBC, CNN und die Nachrichtenagentur Bloomberg stoppen ihre Berichterstattung aus Russland. Anlass ist ein neues, gestern unterzeichnetes Mediengesetz, mit dem die Verbreitung angeblicher Falschinformationen über die Streitkräfte des Landes mit hohen Geldstrafen und bis zu 15 Jahren Haft bestraft werden kann. Mittlerweile blockierte die Medienaufsicht in Moskau sowohl Facebook als auch Twitter in Russland und der unabhängige Radiosender Echo Moskwe hatte am Donnerstag seine Auflösung bekannt geben müssen. Die unabhängige Tageszeitung Novaya Gazeta löschte im Internet ihre Berichterstattung über die Ukraine-Invasion. Und das waren die Kulturmeldungen.
Mascha Drost hat sie zusammengestellt. Und Kultur heute war das mit Michael Köhler bis hierhin. Ich danke für Ihr Interesse an dieser Ausgabe. Wir sind natürlich morgen wieder da. Nach uns gleich die Nachrichten ausführlich. Dann übernimmt meine Kollegin Petra Enzminger die Informationen am Abend. Bei ihr können Sie natürlich umfangreiche Berichterstattung zur Situation in der Ukraine erwarten. Ihnen einen guten Abend, ein gutes Wochenende.